Ich habe das Thema noch ein bisschen umgeändert. Beten, dass die Wände wackeln. Wer die Stelle kennt, sieht da einen gewissen Zusammenhang. Vielleicht hast du es schon erlebt, dass du hast gebetet oder in einer Gruppe hast gebetet. Es ist wirklich, es hat sich etwas anfangen regen, es hat sich etwas da. Übernatürlich. Manchmal ist es vielleicht bei Stossgebeten so, dass man in Not eben, wenn wir wirklich so richtig schreien zu Gott, dass dann irgendetwas kommt, ein Anruf, oder wir sehen am Himmel vielleicht einen Regenbogen oder ein Wolkenzeichen, das uns wie eine Antwort oder wie ein Gruß vom Himmel vorkommt. Oder wir sehen am Wegrand eine Lieblingsblume und denken, das ist doch einfach die Güte Gottes, die mich da erreichen will. Gebet, das ist heute ein bisschen das Thema. Am Freitagabend sind auch unsere jungen Leute mit dem befasst, ja, das entdeckt und sehen das schöne Poster, bringe das daher. Das Gebet ist ja riesig vielfältig, sie sind vor allem mit der Waffenrüstung befasst, wo ja irgendwie die siebte Waffe, tut man häufig nicht so dazu zählen, aber irgendwie kommt nach diesen sechs Waffen, kommt dann das Gebet, also im Grunde genommen ist das die siebte Waffe von der sogenannten Waffenrüstung. Mich fasziniert schon jahrelang das Bild, das schlichte Bild, das ich da mal kopiert oder ausgedruckt. Die Hände, das Gesicht, die Hingabe von diesem Bub von China. Jetzt kommt noch gerade der Sound dazu. He? Derek Prince ist ein hervorragender Bibellehrer. Leset Derek Prince, Kommentar, kann ich wirklich empfehlen. Und er hat einmal das gesehen. Gebet war irgendwie sein Liebster, sein Erster. Er sagt, wie ich es verstehe, sind die einflussreichsten Menschen auf Erden die, die wissen, wie man erhörlich betet. Entscheidender Punkt, erhörlich betet. Und er war ja in der britischen Armee, gewesen, unter anderem in Nordafrika, in Libyen. Und er hat so Wunder erlebt, ist auch in dieser Zeit zum lebendigen Glauben gekommen, Jesus Christus. Wir gehen zu einer anderen Weltgeschichte. Apostelgeschichte ist Weltgeschichte, hat unseren Globus und die Menschheitsgeschichte geprägt. Und wir gehen zum heutigen Abschnitt. Nochmal Apostelgeschichte 4, jetzt ab Vers 23. Nach ihrer Freilassung gingen sie zu den Iren und berichteten alles, was die Hohepriester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herr, du hast den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was sie erfüllt. Du hast durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, durch den Heiligen Geist gesagt, warum tobten die Völker? Warum machten die Nationen nichtige Pläne? Die Könige der Erde standen auf und die Herrscher haben sich verbündet gegen den Herrn und seinen Christus. Wahrhaftig verbündet haben sich in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus, mit den Heiden und den Stämmen Israels, um alles auszuführen, was deine Hand und dein Wille im Voraus bestimmt haben, dass es geschehe. Doch jetzt, Herr, sieh auf ihre Drohungen und gib deinen Knechten mit allem Freimut, dein Wort zu verkünden. Streck deine Hand aus, damit Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Als sie gebetet hatten, wackelten die Wände oder bebte der Ort, an dem sie versammelt waren und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie verkündeten freimütig das Wort Gottes. Ich möchte bei dieser Gelegenheit noch drei Bücher empfehlen für Leute, die sich für das Gebet möchten. Ein bisschen vertiefen. Da langjährig schon Helga Anton, sie schreibt einfach da, was sie als durch Gebet erlebt. Hoch motivierend und inspirierend. Nachher Hartl, einfach Gebet, ganz verschiedene Gebetsarten, die man zum Beispiel mal in der Ferien einfach durchmachen kann. Oder Bickers, sie glaubt durch Corona auf das Gebet gekommen, hat ein Gebetsbuch geschrieben, beten wie niemals zuvor. Auch das inspirierend. So, wir gehen hier zu diesem Abschnitt und ich habe die erste Stelle so überschrieben, die Kraft des einmütigen Gemeindegebets. Was wir da jetzt gerade gehört haben, das ist ging noch die Nachgeschichte von dem Lahmen, der geheilt wurde, an schönen Pforten. Ich möchte diesen Satz nochmal für uns wiederholen. Petrus sagt, Silber und Gold habe ich nicht. Ich bin nicht so ein Reicher. Aber was ich habe, gebe ich dir. Steh auf im Namen Jesu vom Nazaräer und gang, marschier weg. Und das ist geschehen. Christian Iniger hat letzten Sonntag gesagt, die Heilung ist zum Volksfest geworden in Jerusalem. Das finde ich ja, das hat so viel bewegt. Weil man eben, das ist ein 40-jähriger Mann und der war von klein an gelähmt, schon das war sehr auffällig. Und wir haben ihn gekannt, ein 40-jähriger Mann, der so viel an der schönen Pforte am Tempel ist gelegen, hat man gekannt. Und sie haben ihn gesehen, rumspringen, Lukas, der Arzt, beschreibt sie ja, oder? Der hat natürlich genau sich das berichtet, er war ja selber nicht dabei gewesen, aber es heisst, Knöchel sind einfach stark geworden. Knöchel sind stark geworden, aber er hat rumgekumpen. Und die Obrigkeit in der Stadt hat gewusst, irgendwie haben sie ja nichts gegen das Gesetz gemacht, die ganze Bewegung, die da läuft, wegen dem Nazaräer. Aber wie können wir das stoppen? Und eine von diesen Verzweiflungsmassnahmen war, dass sie Petrus und Johannes einfach mal für eine Nacht ins Gefängnis da. Und dann sind sie freigelassen worden mit der Androhung, nie mehr von dem Jesus zu erzählen. Aber ihre Antwort möchte ich auch noch mal wiederholen, weil ich es auch so einfach so stark finden. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und sie haben eben vor Kreuzigung, vor allem auch vor Auferstehung, als Augenzeugen mitbekommen, der grosse Vorteil von ihnen gegenüber uns. Und hier setzt jetzt unser Abschnitt ein. Nach ihrer Freilassung, Vers 23, gingen sie zu den Iren und berichteten alles, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sicher noch ganz aufgeregt und froh. Sie sind schnurstracks natürlich dorthin gegangen, sie haben sicher auch gewusst, wo sie da, ich weiß nicht wie viel, sicher nicht 3'000 oder 5'000, wie der Lieb schon war, aber vielleicht sind 100 oder ich weiß nicht, und ich weiß auch nicht genau wo, aber Petrus und Johannes haben sicher genau gewusst, wo sie die finden, und ich vermute, die waren ja am Betten, die haben gewusst, dass die beiden Apostel im Gefängnis sind. Sie gewusst, wir gehen dort her, wir brauchen jetzt gleich, trotz aller Kraft von Pfingsten, wir brauchen Halt und Trost und Sicherheit und Ermutigung. Und ich finde, das ist so typisch, gell? Das war nicht ein Zoom-Treffen, das sie da hatten, das war nicht eine Online-Konferenz, wo sie da miteinander geredet haben, sondern sie haben einander sicher umarmt und einander tröstet und einfach ganz handfest einander können beistehen. Und ich glaube, das wäre schon mal so in Not ist froh gewesen, oder? Der weiss, das ist einfach nochmal ganz etwas anderes. Auch besser als telefonieren, wenn man richtig beieinander ist. Mir kommt da gegen die Szene hin von Paulus bei der vierten Reise, bei der Romreise, da war ja wirklich eine Odyssee gewesen, oder? Schiffbruch und Meuterei und nachher um den Schlangenbiss auf der Insel. Und nachher kommt er auf Puteoli, das ist ja die Küstenstadt am Stiefel, und dann noch zu Fuß, da ist er auf Rom reingelaufen, und da heisst es, es sind mir Brüder entgegengelaufen. Ganz sicher, die gewusst, ey, der Paulus, selbst der grosse Paulus, der braucht jetzt einfach Unterstützung. Und sie sind ihm entgegengegangen. So eine schöne Bemerkung in der Apostelgeschichte 28. Vielleicht kennst du auch so Momente, wo du einfach froh bist. Du kannst zu jemandem Vertrautem gehen. Er drückt dich, er umarmt dich, er tröstet dich. Er tut dir gut. Oder sie. Etwas ganz, ganz Herrliches. Und ich hoffe, du darfst das auch in deiner Kleingruppe oder hier in der Gemeinde, durch Gemeinden, Leute, darfst das erleben. Und ich möchte noch eine Beobachtung. Es ist vielleicht ein bisschen herausfordernd und gewagt, aber ich mache wirklich die Beobachtung. Ich bin jetzt 21 Jahre, arbeite in der Gemeinde. Und ich merke, die Leute, die die Nachfolge Jesu radikal risikoreicher leben. Die sind dankbarer für Treffen. Die sind dankbarer für Gottesdienste. Weil sie tatsächlich manchmal einfach die Aufbauung brauchen, weil sie merken, jetzt bin ich herangekommen, jetzt bin ich ausgelacht worden, jetzt habe ich riskiert, jetzt bin ich voll im Kreuz für gewesen. Interessant, und ich glaube, das hat seine Logik. zurück zum Geschehen hier. Petrus und Johannes sind sicher ausgefragt worden, oder? Was haben sie gefragt? Wie ist sie im Gefängnis? Und wie hat er die Nacht verbracht? Und sie erzählt vom Verhör, mehrmals ist verhört worden, und von den Drohungen. Und nachher heisst es, als sie das hörten, die Mitjünger, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott. Es ist nicht diskutiert worden, sie sind nicht korrigiert, kritisiert, es ist nicht gelästert worden, es ist nicht lamentiert worden über die obere Stadt. Sie betet einmütig. Ich bin diesem Wort noch ein bisschen nachgegangen. Einmütig, schon 10 Mal vor in der Apostelgeschichte. Ich denke, typisch. Die Apostelgeschichte ist so voller Dynamik. Und Dynamik und Einmütigkeit hat eben einen Zusammenhang. Englisch with one mind heisst das Wort. In ihm Geist, sich für das gleiche Ziel eins machen zusammen oder am gleichen Strick ziehen. Das kennen wir ja von unserer Schweizer Sportart. Ich glaube, da gibt es noch mehr Schweizer, so wie das Schwingen auch. Und stell dir noch vor, jemand würde jetzt da nicht ziehen oder würde sogar in die andere Richtung ziehen. Würde ich wahrscheinlich das nicht lange so wagen, oder? Wenn er da alt aus diesem Team. Wir wissen, was das heisst, am gleichen Strick ziehen, was das kann auslösen kann. Und sie haben das hier gemacht. Einmütigkeit, Einheit. Ein riesen Thema in der Bibel, weil es eben umkämpft ist. Logisch, ist umkämpft. Ist noch sicher auch schon aufgefallen. Die Bibel redet viel über Einheit, weil sie das Potenzial für Einheit kennt. Gott kennt ja all die Machenschaften. Ich erinnere an Briefstellen, Epheser 4 zum Beispiel und ganz viele andere Briefstellen, wo Paulus über Einheit redet und sieht, wie wichtig das ist. Hohepriesterliches Gebet von Jesus, Johannes 17, Psalm 133, den wir als Lied kennen, Vater, mach uns eins. Und dort ist der Segen verheißen, wo man miteinander zusammen ist, heisst es dort. Und warum ist das so wichtig? Ich glaube, Einmütigkeit setzt unerhört frei. Beim Turmbau zu Babel, Gott hat zwar einschreiten mit der Sprachvermehrung oder Verwirrung, oder? Aber Gottes Beobachtung ist, jetzt ein Volk, eine Sprache, jetzt ist noch alles möglich, ist sein Fazit. Und er wusste, sie überheben sich, jetzt muss ich da etwas machen. Aber wir merken an dem, was Einheit vermag. Und das Zweite, das gebe ich noch mehr, aber für mich das Zweitwichtigste, ich glaube, das spüren wir halt auch gegen mich. Satan wird ja im Johannes 8 als Vater vor Lüge und als Mörder dargestellt. Und das nehmen wir leider manchmal wahr. Zumindest einfach, kann er eben innerlich fertig machen und klein machen. Aber Diabolos, Dia heisst durch und Bolos kommt von werfen. Das ist der Durcheinanderwerfer. Das ist eine weitere, eine von den, leider von den wirksamsten. Müssen wir nur mal die Kirchengeschichte angucken. Die viele Aufspaltung von Kirchen. Das ist leider eine von seinen stärksten Waffen. Und wir merken es ja, Ehefamilien, wir merken es in den Gemeinden. Genau die Grundlagen sind dermassen umkämpft. Weil Satan genau weiß, wenn ich das kaputt machen kann, dann kann ich damit so viel Unglück bringen. Darum haben wir Sorge zu diesen Grundgefässen. Bonhoeffer, ich glaube, ein Mann, der viel hat verstanden hat, ein geistliches Vorbild, der hat gesagt, eine christliche Gemeinschaft lebt aus der Fürbitte der Glieder füreinander, oder sie geht zugrunde. Thomas und ich, wir beten viel auch, dass wir in der Einheit dürfen sein und bleiben. Wir beten dem Staff für Einheit. Das ist etwas ganz Wichtiges, weil es umkämpft ist. Und ich möchte einmal mehr euch allen danken, wenn ihr für uns als Vorstand, für uns als Ältestenschaft, Arbeitsmitglieder, betet, dass wir da in Einheit können weitergehen können und Kräfte anders können brauchen können, als Konflikte zu lösen. Ich meine nicht ganz ernst, ich weiß, was das sonst auslösen kann. Die Gemeinde geht hier einmütig ins Gebet. Und jetzt, das ist auch irgendwie das Glück für uns. Das ist das längst überlieferte Gebet von der Gemeinde, die wir haben. Hier. Und wir sehen, wir gehen jetzt in diese Frage hinein, das ist der zweite Teil, wir sehen fünf ganz interessante Prinzipien und ich glaube, die helfen auch uns für unser Gebetsleben, im Speziellen für unser Fürbittenleben und können dort vielleicht auch ganz neue Mut wecken und Sicht und Vision wecken, dass Gebet Kraft hat. Vor 10 Jahren bei meinem ersten Gebet, bei meiner ersten Gebetspredigt möchte ich noch vielleicht dann habe ich so einen riesen Schläger da auf der Bühne gehabt. Ich habe jetzt gedacht, ich nehme jetzt den heute nicht schon mit, aber Blumhardt, das ist ja so ein Gebetskämpfer, der sagt, Gebete sind Hammerschläge an die Festungen des Teufels. Also Gebet ist einfach etwas Gewaltiges, Fürbittengebet. Gut, was sehen wir? Erstes Prinzip. Wer ist denn da unser Gott, den wir anrufen? Ich glaube, das ist fast matchentscheidend. Dass wenn wir beten, dass uns ging um bewusst wird, das braucht auch Herzensoffenbarung. Mit wem reden wir da? Wer rufen wir da an? Oder mit wem telefonieren wir da? Oder wenn wir telefonieren, das ist auch verschieden. Wenn irgendwie jemand vor Familie anruft, wenn du nicht gerade irgendwie im Krach bist, ist das etwas ganz rings. Oder man macht heute nur den Anruf oder was auch immer. Wenn es irgendwie eine Behörde ist oder es geht um eine Stelle, oder, dann ist es schon, da muss man sich vielleicht schon ein bisschen überlegen, wie fange ich an und so. Ich weiß noch, mein Vater, der war Schreiner und hat manchmal unsere Unterstufenlehrerin, an dem Ort, wo ich in der Schule bin, Holz gerüstet für das Werk oder so. Einfach ab und zu hat sie bei ihm etwas bestellt. Und so. Und ab und zu ist er wegen dem auf Besuch gekommen. Und ich habe genau gemerkt, wenn die Lehrerin kommt, dann war er so ein Stubbaum, der hat da Zeitungen hergetan und hier ein bisschen und so. Obwohl wir keine Unordnung hatten. Aber einfach, ich habe gemerkt, oh, es kommt ein Besuch. Oder? Und er hat es dann gerufen und dann ist dann die Lehrerin gekommen. Wie viel mehr eigentlich, gell? Wenn wir mit dem, was Himmel und Erde gemacht hat, reden, wie viel mehr dürfen wir uns eigentlich vorbereiten oder einfach uns dem bewusst werden? Und es ist eben typisch, oder? Hier, sie fangen genau mit dem an. Ich meine, es war ja nicht so lustig, ihre Situation, die Jerusalemer Situation. Aber sie fangen genau mit dem an und sagen, Herr, du hast den Himmel und die Erde und das Meer geschaffen und alles, was sie erfüllt. So quasi, übrigens, ja, genau, wir wollen uns vergewissern, mit wem wir es tun müssen. Viele andere Texte oder Psalmen von ganz ähnlich an, Psalm 121. Ich schaue auf zu den Bergen, woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn und dann kommt das Argument. Und ich meine, das ist das starkes Argument. Der Himmel und Erde gemacht hat. Also, wenn der mir nicht helfen kann, wenn der müsste sagen, also, das ist mir jetzt ein kompliziertes Problem. Sorry, da kann dir jetzt auch nicht helfen. Nobis, oder? Halleluja. Zu dem Herr dürfen wir beten. Gibt andere, ich möchte jetzt all die Bibelstellen nicht aufzählen. Beim Unser Vater, das doch noch. Unser Vater, oder? Das Modellgebet, das Jesus sie lehrt. Was ist das Erste? Unser Vater, der du bist im Himmel. Ich finde es nur schöner, weil dort ist es nicht einfach Gott, Schöpfer, sondern unser Vater. Wow, das wäre 30 Predigte für sich. Ist eines meiner Lieblingsthemen. Ein entscheidendes Thema, ob wir Gott als Vater erleben. Die Psychologie redet ja so häufig von Wichtigkeit, von Identität, gell? Und da hat sie ja völlig recht. Jemand, der seine Identität ewig nicht findet, da ging irgendwie ging ein bisschen Luft, ging ein bisschen unsicher. Und das hat genau mit dem zu tun, wenn wir uns vergegenwärtigen, wir sind das Geschöpf von dem, was Himmel und Erde gemacht hat. Und wenn ihr seht, ihr dürft meinen Vater nennen, bin ich eben das Kind. Das ist unschlagbar, das im Herzen zu haben. Unschlagbar, unersetzlich. Gut, also sie vergewissern schon mal, mit wem beten wir da. Jetzt, sie beten Bibeltext. Auch nicht das einzige Mal, wo man das sieht, Bibel. Sie sagen, du hast. Oder ich gehe gerade direkt dorthin. Warum tobten die Völker? Warum machten die Nationen nichtige Pläne? Die Könige der Erde standen auf und die Herrscher haben sich verbündet gegen den Herrn und seinen Christus. Das ist Psalm 2. Und merkt der Jude, der jetzt AT kennt, der die Schrift kennt, es lohnt sich, die Bibel zu lesen und Verse zu kennen. Und Waffen parat zu haben, oder? Und sie zitieren genau der richtige, oder? Oh, Heilsgeschichte, genau der richtige Vers. Es ist doch eine ganz ähnliche Szene, die sie jetzt erleben. Was tobt da, was tobt da die Obrigkeit von Jerusalem gegen uns? Und will unbedingt das Wort einfach einsperren, aber sie können nicht, oder? Genau wie David das hat gehabt. Also sie tun irgendwie fast Heilsplan beten. Es ist ganz erstaunlich. Und sie sehen mit diesem Beispiel auch Pontius Pilatus und Herodes, das ist ja ein Wunder für sich oder eine Geschichte für sich. Plötzlich sind sie ja Freunde geworden, weil sie sich verbündet gegen den Nazaräer, oder? Plötzlich sind sie Freunde geworden, Feinde sind Freunde geworden. Das ist tiefblicken. Und sie beten nachher, jawohl, und sie meinen, sie können jetzt umbringen, Jesus. Und das ist genau das, was Gott ja hat planen kann, der Retter vor Welt, wo der Weg gehen musste. Zurück zum Bibelbeten. Bibelwort beten ist kraftvoller als unser eigenes Wort, häufig. Hat er schon gemerkt? Ein inspiriertes Wort, oder? Und ich habe uns das schon mal gesehen, aber ich wiederhole das. Luther hat gesagt, wer den Psalter betet, der wird den anderen andächtigen Gebetlein bald Urlaub geben und sagen, ach, es ist darin längst nicht so viel Kraft, Inbrunst und Feuer, wie ich sie im Psalter finde. Es schmeckt mir zu kalt und zu hart. Und ich habe es schon beim Abendmahl angetönt, als ich gestern mit der alten Frau gebetet habe, mir in der Psalm 71 wirklich proklamiert. Und sie hat alle so Vers für Vers wiederholt und ich habe gemerkt, sie denkt darüber nach und nimmt jetzt das für sich. Nimmt jetzt das, die Zusage Gottes für sich, weil es psychisch existenziell ist, jetzt das zu hören und das Herz aufzunehmen. Und so, eben Wort Gottes, beten. Viele Psalmen kann man einfach so beten. Psalmen sind auch Gebet. Das hat sie besondere Kraft und Wirkung. Nachher, Fürbitte, das heisst eben für Gottes Anliegen. Fürbitte für Gottes Sache. Ich finde, das ist der schönste Satz in diesem Abschnitt. Oder der erstaunlichste. Die Bitte, die jetzt kommt. Oder stellen wir uns noch mal vor, zwei Apostel, sie waren im Gefängnis. Wir haben nicht gewusst, ob sie rauskommen. Petrus war geheiratet, wahrscheinlich hatte er auch Kinder. Johannes wahrscheinlich auch Familie. Ist zwar nicht beschrieben, aber ist ja normal. Golgatha, die Hinrichtung, noch nicht so lange zurück. Haben sie mitbekommen. Und was würdest du jetzt bitten, wenn zwei Freunde aus dem Gefängnis kommen und unter diesen Umständen, die sie kommen erzählen, was würdest du jetzt bitten? Also ich glaube, ich hätte gebeten, danke, hast du sie geschützt, du schützt uns weiter. Und was bitten sie? Doch jetzt, Herr, sie auf ihre Drohungen, immerhin, das tun sie nur erwähnen, oder? Aber jetzt, und gib deinen Knechten mit allem Freimut dein Wort zu verkünden. Streck deine Hand aus, damit Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen dieses heiligen Knechtes Jesus. Gottes Anliegen bleibt ihre Nummer eins in der Bedrängnis. Da möchte ich näher kommen. Wir sehen es bei Mose ganz ähnlich. Oder Mose nach dem goldenen Kalb. Er sagt, lösch halt mehr aus, Jahwe. Aber es darf nicht sein, dass du das Volk jetzt auslöschst und er die Nachbarvölker über dich Gott lästern. Das ist seine grösste Sorge. Hey, ganz verrückt, gell? Beim Paulus ähnlich, beim Wahrsagergeist, mit der Frau, und er sieht, oh, wenn die da über uns redet, das ist ein falscher Geist, der mag es nicht mehr hören, das ist so lästerlich für Gott. Abraham, und er feilst um Sodom und Gomorra. Unser Fürbitte-Thema, sind doch häufig, und ich glaube, das ist auch nicht falsch, aber sind doch häufig eben Schutz und Hilfe und Heil und Erfolg und Gelingen. Und es hilft uns. Gebet in der Bibel. Ich habe das bei dem Paulus-Gebet den Sommer, in der Sommerferien ein bisschen gemacht. Gebet vor der Bibel einmal zu untersuchen. Und das inspiriert ihn. Es gibt ihm einen neuen Blick. Paulus hat zum Beispiel ganz viel für die jungen Christen gebetet. Mach, dass Christus in ihnen viel mehr Gestalt gewinnt. Er hat das viel häufiger gebetet als beschütze. Und ich habe gemerkt, mir hat das wirklich sehr inspiriert, auch für mein Fürbit. Ich bete auch für meine Familienmitglieder mehr so. Jesus wird hier innen einfach sichtbar. Schenkt, dass das Vertrauen auf dich so wächst, dass sie wirklich sagen, ja, du bist Nummer eins, ich folge wirklich dir nachher. Ich habe noch auf dem Predigtblatt, wo man euch anladen kann, oder aussen ist ein Papier, eine zweite Seite angeheftet mit 8 Paulusgebet. Für das man gar nicht anwenden kann, weil man muss ja die zuerst finden, oder? In der Bibel. Einfach als Hilfe. Fürbit. In unser Vater heisst es ja auch, vor der Bitte für gib uns das tägliche Brot, oder dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und gellet, ich tue mir das selber voll predigen. Ich glaube, unser Gebet und unser Gebetsanliegen zeigen auch gegen mich, wie stark wir wirklich auf dem Altar Gottes liegen und mit Römer 12 ist sagen, ich bin da als heiliges Gott, wohlgefälliges, lebendiges Opfer für dich, da Gott und Jesus. Wenn ich, wie mehr, dass ich wirklich in der Hingabe lebe, desto anders werden unsere Gebetsanliegen. Und dann schon ein Heimgang und ein Tod ist nicht mehr die gleiche Katastrophe. Und wenn Verlust ist ging eine Lücke und du ging weh und es ging Schmerz. Das ist ganz klar, oder? Aber wir haben einen anderen Blick für alles, wenn wir auf diesem Altar wirklich liegen. Bei diesen Aposteln merkt man das, die ihre Nachfolge so verstanden. Auf dem Altar. Gehauen oder gestochen, buchstäblich gehauen oder gestochen, egal was geschieht. Ein viertes Prinzip. Bitte Jesu Namen oder nach seinem Willen. Ich glaube, da ringen viele drum. Oder? Wir sehen da gerade das Beispiel aus Johannes. Jesus hat gesagt, wenn ihr in meinem Willen bittet, also in meinem Namen, in meiner Absicht, dann geschieht es, was ihr bittet. Und ja, wenn man das noch mehr hätte, oder? Da mehr Sicherheit hätte. Manchmal braucht es halt auch Zeit. Aber als erstes Beispiel, Johannes 14, 13, Jesus sagt, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Auf dass der Vater verherrlicht werde im Sohn. Und dann kommt es nochmal, was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Wie können wir Gottes Willen herausfinden, wäre da die Folgefrage, oder? Wie können wir es herausfinden? Ich denke auch einfach in Beziehung mit ihm und auch durch die Bibel. Römer 12, 2, das ist gerade der nächste Vers, ist, passt euch nicht dieser Weltzeit oder Zeitgeist an, sondern werdet erneuert oder werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, eures Denkens. Und da hilft die Bibel lesen. Was ist grundsätzlich, ich glaube, das ist ein bisschen eine Hilfe, was ist grundsätzlich Gottes Wille und Absicht? Er will, dass jeder Mensch gerettet wird. 1. Timotheus 2, 4. Er will ganz heilige Heilig. Die Frage ist manchmal, wenn es geschieht. Oder sogar nach dem Heimgang erst vollkommen. Er will Befreiung. Johannes 10, 10. Und er will, dass wir vergeben. Das ist sogar ein Teil von unserem Vater. Dort können wir voll so beten und ich glaube, das will Gott erhören. Ich sage jetzt das einmal so. Und das letzte Prinzip, das ist mir plötzlich aufgegangen. Beten und handeln. Und handeln macht das Gebet viel spannender. Als einfach nur im stillen Kämmerchen ewig beten. Stell dir noch vor, Ich würde am Schluss von Gottesdienst sagen, so, jetzt haben wir genug angebetet und genug gehört, jetzt gehen wir in die Stadt und wir suchen Menschen, die vorbereitet sind für das Evangelium oder wo irgendein Lied haben, wo wir für sie beten können. Und jetzt sind wir noch beten vorher. Könnten wir ja mal machen. Aber ich stelle mir die Gebetszeit, die da vor dem Ausgehen, stelle mir relativ dynamisch vor. Hat er wahrscheinlich einiges schon erlebt, oder? Man betet anders, wenn man weiß, so, jetzt möchte ich Begegnung, jetzt möchte ich können einfach im Wind stehen für den Herrn. Wir machen das nicht, aber die Apostel haben das gemacht. Die haben weitergefahren mit Verkündigen. Und haben mich betet, und haben verkündigt, und betet. Und ihr wisst das aus anderen Gebetsanliegen. Beten, fürbitten, schreien vor Gott und er sehen, vielleicht Gespräche haben, irgendwo dabei sein. Das ist alles spannender. Und ich glaube, das macht Gebetszeiten viel spannender, wenn wir auch mutig handeln. Mutige Schritte machen. Jerusalemer Christen, wirklich Riesenvorbilder. Bezeugen, beten, bezeugen, gucken und so weiter. Wir machen jetzt das heute nicht. Aber nimm es doch eine weitere Woche mit und bete morgen, Herr, ich bin parat. Wenn ich einen Impuls habe von dir, mit jemandem zu beten, jemanden anzusprechen, jemanden von der lebendigen Hoffnung zu erzählen, ich will es machen. Gott gibt die Gelegenheiten. Und erzählen sie nach hier. Und erzählen sie einander. Dann kommen wir zum Schluss. Die Apostel erleben nur mal Pfingsten. Das mal nicht Feuerzungen und der Wind, sondern eben die Wände haben gewackelt. Der Raum hat gewackelt. Es ist wie ein Erdbeben, hat man es wahrgenommen. Und sie sind neu erfüllt worden mit dem Heiligen Geist und haben weitergefahren. Beten, dass Wände wackeln. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ist es nicht so, wir würden mehr beten, wenn wir uns dem bewusst wären, was es auslösen würde. Und ich hoffe, dass das uns Schub gibt. Gebet macht keinen Sinn. Ging. Ob einzig, ob im Bett, ob hier zusammen in unseren Gebetszeiten, wir haben hier auch Gebetszeiten, die Anzahl ist überschaubar, es hat noch Platz. Egal wo. Ich glaube, wir würden mehr beten, wenn uns die Gebetskraft und Auswirkung bewusster wäre. Und das hilft uns eben auch, einander zu erzählen, Bibel lesen, Apostelgeschichte lesen und so weiter. Das Herzenswendig auftun, Menschen zum Glauben kommen, Mauern fallen. Und das möchte ich schon einmal festhalten. Wir sind heute in breiten Kreisen unter Historiker und Theologen einig, dass der Mauerfall in Berlin eine Gebetserhörung war. Ihr wisst vielleicht von diesem Montagsgebet in Leipzig, am Schluss sind 70'000 Leute am Montagabend zusammengekommen und einfach gesehen, das soll sich ändern. Herr, schenk Änderung. Und im Oktober, ich weiß gar nicht mehr, welchem 89 ist die Mauer gefallen. Gott erhört das Gebet. Gott erhört dein Gebet. Ich spreche dir das nicht zu. Gott erhört dein Gebet. Gleich wie es tönt, gleich wie es formuliert ist. Er schaut aufs Herz. Gott in den Bummen sieht, der Feind hält es für äußerst wichtig, unser Gebetsleben durch Kleinglauben nützt doch nichts, Zeitmangel und Zweifel zu zerstören. Sie war schon dran. Gebet ist ein Schlüssel von Erneuerung von Leben, von Erneuerung von Gemeinde, von Veränderung. Es ist wirklich Hammer.